Mindestlohn, Leiharbeit, Bürgerarbeit, neueste Fortschritte im Bereich der Sozialpolitik. Als Gäste im Studio begrüße ich Barbara und Elisabeth, Redakteur dieser Sendung Bernd. Ich hatte es angedeutet, das Thema. Es geht also heute in unserer Sendung um die neuesten Fortschritte im Bereich der Sozialpolitik. Es geht uns um ein paar Klarstellungen dazu, was der aktuelle Stand ist und also welche sozialpolitischen Beschlüsse zurzeit umgesetzt werden, was in Planung ist und welchen Gesichtspunkten sich die Regierung dabei leiden lässt, unter welchen Gesichtspunkten sie sich leiden lässt. Dabei wird auch zur Sprache kommen, welche Zustände hier in Deutschland mittlerweile im Sektor Lohnarbeit erreicht sind. Unsere Themen sind heute, wie schon angesagt, Mindestlohn, Leiharbeit und drittens die sogenannte Bürgerarbeit, die als neueste Perspektive für Langzeitarbeitslose angedacht ist. Zunächst mal zum Mindestlohn. Seit 2-3 Jahren wird er per Gesetz eingeführt, dieser Mindestlohn. Jedenfalls hat die Regierung einen Anfang damit gemacht und in einigen Branchen, bei den Dachdeckern, Pflegekräften, Postzustellern, im Bauhilfsbereich, in der Abfallwirtschaft unter anderem auch noch andere. Und im Gespräch sind weitere Bereiche, Wachpersonal, Reinigungskräfte. Und, was muss man lesen? Kaum ist das Gesetz in Kraft, wird der Mindestlohn massenhaft unterlaufen. Zitat aus dem Spiegel Online vom Juni diesen Jahres. Mindestlöhne sollen Millionen Arbeitern eine vergleichsweise faire Bezahlung und ein Minimum an Lebensstandard garantieren, doch das Gesetz hat eklatante Lücken. Tausende Firmen unterlaufen die Untergrenze für die Gehälter, weil die Behörden Verstöße nicht streng genug kontrollieren. Soweit das Zitat aus Spiegel Online. Auf die Anfrage zweier Abgeordneter von den Grünen hin räumte das Arbeitsministerium ein, dass allein in der Baubranche Tausende von Firmen den Mindestlohn unterlaufen. Daraufhin konstatiert die Presse empört, dass, Zitat, die Wirtschaft die gesetzlichen Vorschriften schlicht ignoriert und das Instrument des Mindestlohnes in Frage stellt. So im DLF. Es wird auch enthüllt, mit welchen Techniken die Unternehmer den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn außer Kraft setzen. Wieder ein Zitat. Zum Teil müssen die Beschäftigten Planko-Unterschriften abliefern, dann trägt der Chef nachträglich statt 55 geleisteter Arbeitsstunden 40 ein. So ein IG Bausprecher. Oder bei den Gebäudereinigern bekommen Beschäftigte einen neuen Arbeitsvertrag, die zu reinigende Fläche wird größer, obwohl das nicht zu schaffen ist. So läuft das, Elisabeth.
Genau, so wird's laufen. So wird es zugehen und nicht nur, denke ich, bei den Gebäudereinigern. Uns fällt bei diesen Enthüllungen, also bei dieser Sorte von Kritik, die der Bernd jetzt aus dem Spiegel etc. geschildert hat, allerdings vor allen Dingen eins auf. Diese ganze Empörung, die Empörung über die Unternehmen, die den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn umgehen, genauso wie die Empörung über eine mangelhafte Kontrolle der Firmen seitens der staatlichen Aufsichtsbehörden. Diese ganze Aufregung, die geht davon aus und beruht auch auf der Überzeugung, dass der Mindestlohn an und für sich schon eine ziemlich gute Sache sei. Nochmal in den Worten des Spiegels: Mindestlöhne sollen Millionen Arbeitern eine vergleichsweise faire Bezahlung und ein Minimum an Lebensstandard garantieren. Also diese kritischen Stimmen, die alle so lauthals Skandal, Skandal rufen, wenn Unternehmen sich über die gesetzlichen Regelungen mit diesen Praktiken, die Bernd eben berichtet hat, hinwegsetzen und wenn sie vom Staat fordern, sich ordentlich um die Durchsetzung seines Gesetzes zu kümmern, diese kritischen Stimmen sind ganz offensichtlich der Auffassung, dass der Mindestlohn, wenn er denn gezahlt wird, für Millionen von Arbeitern schon sowas wie eine richtige Wohltat ist, da er in ihren Augen, siehe Zitat, das hat man ja eben, eine vergleichsweise faire Bezahlung, so hieß es da, sichern würde und einen zumindest minimalen Lebensstandard garantieren würde. Vollends in Ordnung wäre für diese Kritiker die Sache, wenn denn nur die Regierung ihrer Aufgabe nachkommen würde, die sie ihr zumessen, nämlich als soziales Korrektiv kapitalistischer Auswüchse zu fungieren und das alles ordentlich zu kontrollieren. Also, gegen diese gute Meinung über den Mindestlohn, gegen diese Sorte von Auffassungen und durchaus auch an die Adresse der kritischen Stimmen, die vom Staat eine konsequente Durchsetzung von Mindestlöhnen fordern, dagegen wollen wir heute mal ein paar Klarstellungen eben über Mindestlohn machen.
Ja gut, ich greife nochmal das auf, was ihr gerade gesagt habt über die von der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit angeprangerten und kritisierten Zustände. Die sind enthalten keine großen Überraschungen und es kann auch wirklich niemanden so richtig ein Rätsel sein, wie hierzulande das Kapital mit dem Lohn umspringt und auf welches Niveau die Löhne in Deutschland mittlerweile gesunken sind, wenn von Seiten des Gesetzgebers Regelungen zum Mindestlohn auf den Weg gebracht werden. Also die Frage, was ist der Ausgangspunkt für das staatliche Eingreifen ins Tarifwesen? Denn ein solcher Eingriff ist der gesetzliche Mindestlohn ja mal auf jeden Fall. Gut, zur Grundlage davon, das ist die ökonomische Erpressungsmacht des Kapitals, eingesetzt zur Steigerung der Rentabilität der angewandten Arbeit, die Millionen von überflüssigen Arbeitskräften produziert hat, Millionen Arbeitslose. Und der Druck der so geschaffenen Arbeitslosen sorgt für eine Senkung des nationalen Lohnniveaus insgesamt. Eine Sache, die für das Kapital segensreich, für die Arbeiterschaft aber verheerend ist. So dass es so aussieht mittlerweile in Deutschland auf dem Lohnsektor, in etlichen Branchen werden tatsächlich Hungerlöhne gezahlt. Heutzutage arbeiten Millionen in Beschäftigungsverhältnissen, bei denen der Lohn definitiv zum Leben nicht ausreicht. Das sind die sogenannten Working Poor, schon oft in der Presse gewesen. Genau das hat nicht nur das Kapital hierzulande gegen die Arbeiterschaft durchgesetzt, sondern genau das ist auch politisch so gewollt. Die Verbilligung der nationalen Arbeiterklasse zwecks Steigerung der Rentabilität, genau das hat nämlich auch der Gesetzgeber, haben die Regierungen von Rot-Grün über Schwarz-Rot bis Schwarz-Gelb mit den entsprechenden Änderungen der Sozialgesetze beschlossen und im Laufe der Jahre auch durchgesetzt. Mit dem Ergebnis, dass jetzt im Abschlussjahr der Agenda 2010 und nach 5 Jahren Hartz IV die Unternehmer hierzulande bei der Verfügung über Arbeitskräfte von vielen für sie lästigen sozialpolitischen Schranken tatsächlich auch befreit worden sind. Also das von Ex-Kanzler Schröder von der SPD vor 8 Jahren beschlossene und auf den Weg gebrachte Programm namens Agenda 2010, das kann mittlerweile eine Erfolgsbilanz vorweisen, die Deutschlands Wirtschaft im internationalen Vergleich hervorragend dastehen lässt. Und zwar nicht zuletzt wegen des europaweit auf Niedrigniveau abgesenkten Lohneinkommens am Standort Deutschland. Man kann sogar so sagen, Deutschland hat jetzt mittlerweile nicht nur einen Sektor, in dem Niedriglöhne bezahlt werden, sondern es ist insgesamt ein veritables und zwar auch hochmodern eingerichtetes Niedriglohnland geworden. Und das ist, also jetzt zusammengefasst, dem erfolgreichen Zusammenwirken von einerseits ökonomischer Erpressungsmacht seitens des Kapitals und sozialpolitischem Reformprogramm seitens der Regierungen zustande gekommen. Das ist also diesem Zusammenwirken zu verdanken, dass in Deutschland jetzt nebeneinander Hightech-Kapitalproduktivität auf der einen Seite und billige Löhne bzw. Arbeitsverhältnisse wie im sogenannten Manchester-Kapitalismus existieren und sich natürlich für die Wirtschaft aufs Wunderbarste ergänzen. Nur mal zur Erinnerung, von den früher oft gehörten Drohungen der Unternehmer beispielsweise, dass die wegen hoher Lohnkosten hierzulande leider gezwungen sind, ins Ausland abzuwandern, davon hört man mittlerweile nicht mehr allzu viel. Denn dieses so erreichte Niedriglohnniveau, das macht die Attraktivität Deutschlands als Kapitalstandort mittlerweile aus und damit brüsten sich ja auch alle Politiker, die politischen Standortverwalter von Deutschland, angefangen von Schröder bis heute Merkel. Es ist also ziemlich verfehlt, wenn sich die Befürworter des Mindestlohns die Sache so vorstellen, als wäre die Politik gewissermaßen eine Art Bundesgenosse oder Verbündeter der Lohnarbeiter gegen die ökonomische Macht der Unternehmer, zum Beispiel eben in Gestalt dieser gesetzlichen Festlegung eines Mindestlohns.
Ja, das ist sicherlich eine verkehrte Vorstellung, die Politik als Verbündeter der Lohnarbeiter gegen die ökonomische Macht der Unternehmer. Dennoch ist an der Stelle auch festzuhalten, also die Regierenden, die politischen Durchsetzer der Agenda 2010, die registrieren diese Auswirkungen ihres sozialpolitischen Reformwerks nicht nur nach der einen Seite hin, also nach der Seite hin, dass sie den ökonomischen Erfolg des hierzulande tätigen Kapitals im Auge haben. Sie behalten durchaus, und das ist eben auch festzuhalten, auch die andere Seite im Blick, nämlich die Auswirkungen der Reformen der Agenda 2010 auf die nationale Arbeiterschaft. Und siehe da, es ist unschwer festzustellen, all diese Reformen untergraben das Einkommen, untergraben die Gesundheit, kurz den gesamten Lebensstandard der hiesigen Arbeiter. Die arbeitende Bevölkerung kann, das ist ganz offensichtlich, immer weniger vom Lohn leben, den sie verdient. Sie muss es andererseits aber, denn etwas anderes als den Lohn als Lebensmittel, etwas anderes lässt der Staat für sein Arbeitsvolk in seiner kapitalistisch wirtschaftenden Nation definitiv nicht zu. Also muss und soll die Bevölkerung vom Lohn leben. Und wenn die Resultate so zu verzeichnen sind, wie die Barbara das jetzt geschildert hat, dass Deutschland ein veritables Niedriglohnland geworden ist, dann sieht sich die Regierung vor zwei Aufgaben gestellt, die ihrem Inhalt nach in gewisser Weise widersprüchlich sind. Einerseits hat die Regierung alles getan und tut auch alles dafür, dass der Arbeitslohn für das Kapital ein Geschäftsmittel ist. Die Politik steht nämlich dafür ein, dass das Wachstum des Kapitals das Lebensmittel der Nation sein soll. Davon sind alle abhängig vom Erfolg dieser Unternehmer und deswegen will der Staat fürs Kapital Wachstum nützliche und das heißt allemal möglichst niedrige Löhne und zwingt seiner arbeitenden Bevölkerung diesen Dienst am Kapital auf. Das erstmal erfolgreich eingerichtet, hat der Staat eben andererseits auch auf die Wirkungen aufzupassen, die diese Sorte von Entlohnung auf das Überleben seiner Arbeiterbevölkerung hat. Und aus dieser doppelten Aufgabenstellung der bürgerlichen Staatsgewalt folgt dann sehr wohl auch, noch da, also da, wo die Politik auf die soziale Funktion achtet, wo sie also darauf achtet, dass der Lohn für den Arbeiter dessen Einkommen ist, tut sie das nie ohne Rücksicht auf die ökonomische Funktion des Lohns. Und das ist allemal, dass das Einkommen der Lohnarbeiter, also der Lohn, fürs Kapital billig sein muss. Unter dieser kapitalistischen Prämisse kümmert sich der Staat dann um die Zustände, in denen die arbeitende Bevölkerung mit den von den Unternehmern gezahlten Lohn gerade nicht mehr über die Runden kommt. Also nochmal so gesagt, derselbe Staat, der mit seinen Gesetzen ein niedriges Lohnniveau als Konkurrenzmittel seines nationalen Kapitals durchsetzt, derselbe Staat stellt sich auch den Wirkungen, die diese verbreiteten Niedriglöhne und seine begleitenden Zwangsgesetze auf seine Arbeiterklasse ausüben. Es fragt sich bloß, wie.
Gut, also dann sind wir jetzt beim Mindestlohn. Das, was du ausgeführt hast, wenn eine Regierung so etwas wie einen Mindestlohn auf ihre politische Agenda setzt, wenn also staatlicherseits Bedarf nach einer Untergrenze des Lohnverfalls, also dieser Mindestlohn, festgestellt wird, dann ist eines unterstellt und auch damit klar, dass also dieser Bedarf nach einer Lohnuntergrenze, das ist das Ergebnis des politisch gewollten und durch die Agenda 2010 Gesetzgebung ausgelösten Absturzes der Löhne in Deutschland. Denn natürlich alle vom Gesetzgeber eingeräumten Freiheiten zur Senkung der Lohnkosten, die werden von den Unternehmen selbstverständlich genutzt. Und so wie sie dann auch genutzt werden, sind sie vom Gesetzgeber natürlich auch gemeint. Was also aus der Sicht der Regierung in dieser Lage das Problematische an dem drastischen Verfall der Löhne ist, das hat der ehemalige Arbeitsminister Scholz von der SPD mal so ausgedrückt, das ist ein Zitat aus dem Handelsblatt, Zitat von diesem Scholz: Es gilt nicht mehr, dass wer seine Arbeitsstelle verloren hat, nur Arbeit auf einem ähnlichen Niveau annehmen muss. Und gerade weil das so ist, brauchen wir als Schutz vor Ausbeutung durch Niedrigstlöhne einen Mindestlohn. Dann erklärt, Zitat Ende, dann erklärt dieser Scholz, wer oder was vor Ausbeutung geschützt werden muss. Er fährt nämlich fort: Hierzulande erhalten 4,5 Millionen Beschäftigte, davon ca. 2 Millionen in Vollzeitanstellung, Löhne von unterhalb 7,50 Euro pro Stunde. Gleichzeitig, immer noch Zitat von dem Scholz, gleichzeitig muss der Staat dafür mit 1,5 Milliarden Euro an ergänzenden Sozialtransfers einspringen. Das hat für mich mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Zitat Ende. Also, was sagt er in diesem Zitat? Geschützt werden muss, seiner Logik zufolge, vor allem einmal der Staat, der immer einspringen muss. Nach Auffassung dieses SPDlers ist die Lage so: Wenn schon Millionen Sozialfälle, Hartz-IVler, Minijobber und so weiter dem Staat auf der Tasche liegen, dann ist das für ihn, für diesen ehemaligen Arbeitsminister von der SPD, schon unproduktive Last genug für den Staat. Wenn aber jetzt auch noch Millionen Vollzeitangestellte, also Leute, die 40 Stunden und mehr in der Woche arbeiten, wenn also diese Millionen Vollzeitangestellten den Sozialstaat brauchen bzw. seiner Logik nach ja missbrauchen, das geht ihm dann entschieden zu weit. Da fängt sogar für einen Sozialdemokraten schon so langsam die Ausbeutung an. Da nämlich, wo die Unternehmen den Vollzeitbeschäftigten nur einen Niedrigstlohn zahlen und dem Staat die Aufstockung solcher Hungerlöhne auf das Niveau eines normalüblichen Niedrigstlohns überlassen. Die gesetzliche Regelung eines Mindestlohns ist also einerseits dafür da, die nationale Errungenschaft namens Niedriglohnsektor haltbar zu machen. Das heißt aber andererseits immer, dass der Mindestlohn gegen das Ärgernis gerichtet ist, dass sich die staatlichen Sozialkassen zunehmend überlastet sehen, speziell auch noch überlastet durch solche Aufstocker, die in einem Vollzeitjob tätig sind und dafür 3 Euro die Stunde kriegen. Da stellt sich dem verantwortlichen Sozialpolitiker doch glatt die Frage, ob die Unternehmen, die von solch elenden Arbeitsplätzen profitieren, nicht wenigstens ein Mindestmaß an Lohn für Vollzeitarbeitskräfte zahlen können. Gewonnen wäre damit aus Sicht der Sozialpolitik einiges. Das Arbeitsvolk muss mit dem Mindestlohn auskommen. Und auskömmlich soll der Mindestlohn ja per Definitionem sein. Denn allein der Umstand, dass es eine gesetzliche Lohnuntergrenze gibt, auf welchem Niveau auch immer übrigens, allein dieser Umstand definiert den Mindestlohn ja als, um das schöne Spiegelzitat vom Anfang nochmal zu gebrauchen, als ein vergleichsweise faires Einkommen und als Garantie eines minimalen Lebensstandards. Die Armut der Mindestlohnverdiener wäre erträglich. Auf jeden Fall für den Sozialstaat, dessen Kassen geschont würden. Das Arbeitsvolk könnte wieder mehr den Staat ernähren als umgekehrt.
Ja, insofern hat der Staat in der Tat gute Gründe, in gewissen Branchen den Mindestlohn einzuführen. Andererseits, das hat man ja auch beim Zustandekommen dem politischen Streit entnehmen können, andererseits ist die Regierung, wenn sie sich dann an die Verordnung von Mindestlöhnen macht, auch sehr zögerlich. Also einerseits wäre eine solche Verordnung schon nötig, weil offenbar, das ist ganz offensichtlich, die Leistung der Wirtschaft für den Lebensunterhalt des arbeitenden Volkes im unteren Bereich des Arbeitsmarkts nur noch so zu gewährleisten ist. Andererseits, falls, also so argumentiert die andere Seite der Regierung, falls so ein Lohngesetz dann irgendwelche dieser ganz miesen Arbeitsplätze kosten würde, falls also die Unternehmer durch staatliche Vorschriften, falls sie dadurch beim Bezahlen die Lust am Ausbeuten verlieren könnten, wenn sie also Arbeitsplätze, wenn sie damit argumentieren, sagen wir mal, dass sie dann Arbeitsplätze streichen müssten, in Anführungszeichen, dann, so sieht es dann auch die Regierung, wäre die an und für sich begrüßenswerte, gute Sache Mindestlohn dann doch wieder kontraproduktiv und müsste abgelehnt werden. Ich will sagen, auch beim Mindestlohn muss allemal eins gewährleistet sein, nämlich die Brauchbarkeit dieser Zahlung für die kapitalistische Rendite, die muss garantiert sein. Da ist die Regierung auf jeden Fall allemal dafür. Deswegen wird der Mindestlohn nicht flächendeckend eingeführt, sondern wenn überhaupt in einzelnen Branchen. Und wenn er dann dort eingeführt wird, geschieht das meistens mit der Zielsetzung, das ist noch so eine Besonderheit, die Beschäftigung noch billigerer Arbeitskräfte aus dem Ausland für die Unternehmen unattraktiv zu machen und oder sprich ausländische Konkurrenz, vor allem die aus Osteuropa, vom deutschen Markt fernzuhalten und damit dieser den deutschen Bau und sonstigen, also diesen deutschen Markt, den deutschen Bau und sonstigen Unternehmen zu erhalten. Das sind dann die wirklich handfesten Gründe, weswegen der Mindestlohn in diesen Branchen eingeführt wird.
Und umgekehrt das Unterlaufen des Mindestlohns, was diesen anfangs erwähnten sogenannten Skandal betrifft, dass Unternehmen den Mindestlohn massenhaft unterlaufen, da sollte jetzt ja auch klar geworden sein, dass weder das, also dieses Unterlaufen des Mindestlohns, ein Wunder ist, noch die sogenannte halbherzige Kontrolle des Staates. Denn in dem Teil des Niedriglohnsektors, in dem Unternehmen ihr Geschäft so richtig mit Lohndrückerei machen, also diese erwähnten Branchen, die wir am Anfang aufgezählt haben, da in diesen Branchen und Teilen des Niedriglohnsektors, da erscheint den dort tätigen Unternehmen die gesetzliche Beschränkung ihrer Freiheit in Gestalt einer solchen gesetzlichen Lohnregelung wie ein Fremdkörper aus einer völlig anderen Welt. Also wird er dann auch von der Geschäftsleitung entweder komplett ignoriert oder mit irgendwelchen juristischen Tricks umgangen. Von daher ist auch klar, die Zahlung des Mindestlohns, so wie er im Gesetz steht, die steht und fällt aber auch mit dem Willen des Staates, die Einhaltung dieser Lohnuntergrenzen tatsächlich zu überwachen und durchzusetzen. Wie weit dieser staatliche Wille reicht, zeigt sich bei der Bilanz der Regierungsmaßnahmen. Da wird nämlich oft und in letzter Zeit vermehrt beklagt, dass die Überwachung des Mindestlohns als extrem zeit- und personalaufwendig gilt und dass die kleine Schar der Kontrolleure hoffnungslos mit dieser Aufgabe überfordert ist. In der Mehrzahl der Mindestlohnbranchen haben wohl noch nicht einmal stichpunktartige Kontrollen begonnen und zu einer seriösen Schätzung der Dunkelziffer der Gesetzesverstöße sieht sich die Behörde auch nicht in der Lage. Dann für den Fall eines nachweisbaren Verstoßes sind Bußgelder vorgesehen, allerdings in überschaubarer Höhe. So bekommen dann die Unternehmer, die das Gesetz unterlaufen, sozusagen eine Preisform gesagt, die angesichts der geringen Kontrolldichte bequem taxiert werden kann und der vorgesehene Mindestlohn damit den Unternehmen allenfalls ein Kalkulationsdatum vorgibt. Eine feste Untergrenze des Lohns ist er jedenfalls in gar keiner Weise. Zufrieden ist die Bundesregierung mit der Lage der Dinge natürlich auch nicht. Sie ermahnt die Unternehmer zu Gesetzestreue, naja, was wohl sonst, und kündigt schärfere Kontrollen an. Andererseits, richtig harte Sanktionen, das lehnt die Arbeitsministerin von der Leyen auch ab. Die könnten ja den geneigten Arbeitgebern die Bereitschaft, sich mittels Billigstlöhnen zu bereichern, wieder verleiden. Die halbherzige Art und Weise, mit der die Regierung die Zahlung von Mindestlöhnen überwacht, passt also ganz und gar und durchaus zum Sinn und Zweck des Gesetzes. Wo die Politik die Freiheit des Kapitals beschränkt, tut sie das, wie die Elisabeth jetzt auch vorhin schon gesagt hat, nie ohne Rücksicht auf dessen Rentabilität. Und das ist auch der Grund, hast du ja schon erwähnt, warum die Regierung die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ablehnt, was ja immerhin eine DGB-Forderung und auch ein SPD-Vorschlag ist. Denn bei der Festlegung von Lohnuntergrenzen kommt es der Regierung schon darauf an, flexibel die besonderen Rentabilitäts- und Konkurrenzbedingungen der verschiedenen Branchen zu berücksichtigen, dieser Branchen, die ihr Geschäft mit den Billigstlöhnern betreiben. Anstelle einer einheitlichen nationalen Untergrenze gibt es demzufolge eine Vielzahl von nach Branchen und Regionen differenzierten Regelungen, fein säuberlich abgestimmt, die verschiedenen Stufen der Armut mehr nachzeichnen als korrigieren. Und auch die Ausdehnung der Mindestlohnregelung auf neue Branchen kommt nur als Ultima Ratio in Betracht, denn vorher appelliert die Bundesarbeitsministerin lieber an den guten Willen der Branchenverbände, die möchten doch bitteschön auf die Einhegung der allergröbsten Missverständnisse hinwirken, Missstände meine ich, nicht Missverständnisse, und so die Einführung einer starren gesetzlichen Regelung überflüssig machen. Denn das will auch die Regierung nicht.
Ja, dann ziehen wir doch einmal ein Fazit an dieser Stelle. So schaut sie aus. Die von kritischen Stimmen in der Republik eingeforderte Schutzfunktion des Staates gegen den freien Fall der Löhne. Was als korrekte Lohnhöhe staatlicherseits definiert wird, Darüber entscheidet die Brauchbarkeit der Löhne für die kapitalistische Rendite und nicht ein mehr oder weniger bescheiden definierter Mindestlebensstandard. Dieses Prinzip verfolgt die Regierung auch dann, wenn sie sich mit Arbeits- und Lohngesetzen, Nachhilfen und einer Grundsicherung ums Überleben der Arbeiterklasse kümmert. Die Regierung sorgt nicht gegen das Kapital für einen Lohn, von dem sich leben lässt, sondern definiert mit Rücksicht darauf, welche Kosten für das Kapital rentabel sind, wie viel Geld den Arbeitern zum Leben reichen muss. Das genau ist der Mindestlohn und dementsprechend schäbig ist er.
Ja, wir kommen zum zweiten Teil unserer Sendung hier in Radio X, Forum Gegenstandpunkt. Und zwar beschäftigen wir uns, nachdem wir uns in der ersten Hälfte mit dem Mindestlohn beschäftigt haben, wollen wir jetzt mal uns dem Thema Leiharbeit noch kurz widmen. Anlass ist etwas, was wahrscheinlich noch jeder in Erinnerung hat, ist ziemlich durch die Presse gegangen, die öffentliche Aufregung über den Fall Schlecker. Schlecker, laut Bild, der unbeliebteste Arbeitgeber Deutschlands. Was damals passiert ist, ist Folgendes. Schlecker hat systematisch Verkäuferinnen ausgestellt und sie als Leiharbeiter zum halben Lohn wieder eingestellt. In der Presse wurde das zunächst als Einzelfall, quasi als Charakterfehler eines aus der Art geschlagenen Managers dargestellt. Dann hat sich's allerdings als eine durchaus gängige Praxis in großen und kleinen Unternehmen hierzulande herausgestellt. Es wurden nämlich immer mehr Firmen berichtet, wo sowas durchaus an der Tagesordnung ist. Also die SZ hat das so mal zusammengefasst. Zitat: Es gibt nicht nur den Fall Schlecker, es gibt längst auch Unternehmen in der Gesundheits- und Medienbranche, die junge Menschen ausbilden und ihnen danach sagen, wir haben für euch keine Anstellung, aber wenn ihr zu unserer Zeitarbeitsfirma geht, dann könnt ihr zu niedrigeren Löhnen und mit weniger Urlaub bei uns arbeiten. Leiharbeit dient, so fasst die SZ es dann zusammen, inzwischen dazu, sich aus dem Kündigungsschutz herauszukaufen, die Arbeitsstandards und die tariflichen Löhne zu reduzieren. Zitat Ende. Und dann, das haben sie dann auch entdeckt, ausgerechnet in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist immerhin das Herzstück der deutschen Exportwirtschaft und gilt eigentlich als Musterbranche für soziale Standards. Auch in dieser Branche entdeckt die Öffentlichkeit Lohndrückerei nach Schleckerart. Also auch da ist es offensichtlich ein neues Beschäftigungsprinzip. Noch einmal ein Zitat aus der SZ. In der Metall- und Elektroindustrie, die besonders stark Leiharbeiter einsetzt, ist bereits fast ein Viertel der Leiharbeitskräfte länger als 12 Monate in einem Unternehmen beschäftigt. In vielen Entleihbetrieben stellen Leiharbeitskräfte bereits mehr als ein Fünftel der Belegschaft. Zitat Ende. Jetzt können wir ja mal sagen, ja und, wenn es schon so ist, dass es qua Leiharbeit so viele Arbeitsplätze gibt, wo doch die Öffentlichkeit immer so scharf drauf ist, wieso dann eigentlich diese Empörung? Ja gut, die Empörung, muss man jetzt mal sagen, dauert auch immer bloß so 1 bis 2 Tage und ist auch nur die halbe Wahrheit, was die Stellungnahmen so der Öffentlichkeit angeht. Also dieselben Zeitungen, die den Leiharbeitsfirmen an einem Tag Lohndumping vorwerfen, loben dieselben Firmen eben bei der nächsten Gelegenheit in den höchsten Tönen dafür, das ist gerade jetzt wieder der Fall in Deutschland, das grandiose Jobwunder mit bewerkstelligt zu haben, um das uns ja angeblich das ganze Ausland beneidet. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit ist die Branche Leiharbeit mittlerweile für etwa die Hälfte aller neu entstandenen Arbeitsplätze verantwortlich. Wenn das kein Erfolg ist, möchte man da mal sagen. Anders ist gefragt, ist die Leiharbeit jetzt eigentlich eher ein Problem oder vielleicht sogar Teil der Problemlösung? Dazu, zu dieser Frage, die in der Öffentlichkeit eben immer von beiden Seiten pro und contra ventiliert wird, von uns auch zu diesem Thema mal ein paar sachdienliche Klarstellungen.
Da kann man ja dann mal klarstellen, was Leiharbeit eigentlich ökonomisch genau ist. Und zwar für beide Seiten, für die Seite der Anwender der Leiharbeit, also die Unternehmen, und für die andere Seite, die Arbeitskräfte, die in Leiharbeit halt ihren Job haben. Um nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Elisabeth, Jobwunder, Leiharbeit. Da an dem Jobwunder ist natürlich überhaupt nichts Wundersames. Mit dem Ausleihen ist es für die Unternehmen jedenfalls relativ klar, was sie damit verfolgen. Sie verfolgen dabei den Zweck, immer genau, haargenau das Quantum von Arbeit zur Verfügung zu haben, für das sie aktuell Bedarf haben. Also dazu gehört natürlich auch, dass sie ihre Belegschaft auf das absolut notwendige Maß reduziert haben und immer weiter reduzieren und diese sogenannte Stammbelegschaft dann flexibel mithilfe eines Verfahrens ergänzen, das ihnen durchgreifend Personalkosten erspart. Sie leihen sich alles weitere benötigte Personal befristet aus und kooperieren dabei mit der sogenannten Zeitarbeitsbranche oder Leiharbeitsbranche. Womit machen diese Firmen, also diese Zeitarbeitsfirmen, nun ihr Geschäft? Damit, dass sie für die entleihende Firma gewissermaßen die Lagerhaltungskosten, kann man fast sagen, die Lagerhaltungskosten der lebendigen Arbeit ökonomisieren. Ganz genau so, wie diese Firmen es schon längst gewohnt sind, mit den sachlichen Bestandteilen des Kapitals umzugehen, also mit Ersatzteilen und Maschinen. Da geht es ja so zu, dass sie mit diese Unternehmen mit Speditionsfirmen kooperieren und große Teile ihrer Lagerhaltung eben nicht mehr selber betreiben, sondern auf LKWs auf die Autobahnen verlegen. Na gut, und in der Zeitarbeit- oder Leiharbeitsfirma, mit der sie kooperieren, haben sie dann eine ähnliche Kooperationspartnerschaft, dass eben Arbeitskräfte ausgelagert und bei Bedarf hergestellt werden. Um es mal ironisch auszudrücken, man hat ja bekanntlich als Nichtunternehmer überhaupt keine Ahnung davon, unter was für schrecklichen aufgezwungenen Rücksichtsmaßnahmen Arbeitgeber mit einer festangestellten Belegschaft so alles zu leiden haben. Bei guten Geschäften, da wollten sie ja schon immer Leute zum Benutzen einstellen. Aber dann, wenn kein Bedarf mehr dafür bestand, konnten sie sie nicht auf die Schnelle wieder loswerden. Daher mussten die geplagten Unternehmen dauernd sich den kostspieligen Luxus leisten, so viel Personal vorzuhalten und zu bezahlen, wie es für Auftragsspitzen oder für kurzfristige Besetzungslücken nötig war. Dann hatten sie auch noch bei der Kalkulation der Personalkosten immer die Tariflöhne zu berücksichtigen. Sie mussten Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld an die ganze Mannschaft zahlen und so weiter und so fort, was es halt an Belastungen noch mehr gab. Und das alles fällt bei Arbeitskräften, die man sich ausleiht, schlicht und einfach weg. Ganz logisch also aus Unternehmersicht, dass Festanstellungen, die mit Tariflohn, mit Kündigungsschutz, mit Lohnfortzahlung bei Urlaub und Krankheit und so weiter einhergehen, das Unternehmen darin ein einziges Beschäftigungshindernis sehen. Umgekehrt daher aus diesem Grund Leiharbeit, das man ja auch auf gut Deutsch als Hire and Fire bezeichnen kann, Leiharbeit das angesagte Mittel ist, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dann, wenn diese Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, dann, sagen die Unternehmen, stellen wir selbstverständlich auch Leute ein. Ja, das ist wirklich klasse. Wenn alles, was Arbeitnehmer zum Überleben brauchen, gestrichen wird, dann kriegen sie Arbeit. Wirklich toll. So einfach ist das, Eine Methode zur Senkung der Arbeitskosten ist dann im Handumdrehen, ja was wohl, natürlich ein Jobmotor.
Fragt sich, wie steht der Staat dazu? Ja, der Staat findet es schwer in Ordnung, wenn die eingesparte Lohnkost sich als Beschäftigung bemerkbar macht, die es zu den alten Löhnen nicht gegeben hätte. Dies ist sein sozialer Grund für die Förderung des Leiharbeitsmarkts. Er hat diesen Arbeitsmarkt richtig als Hebel fürs Schaffen von Beschäftigung entdeckt und aus der ehemaligen Schmuddelecke der Nation herausgeholt. Für die Arbeitslosen, die ihm auf der Tasche liegen, hat er hier Wege gesehen, wie die sich doch irgendwie brauchbar machen können. Im Zuge dessen hat die Regierung die Leiharbeit rehabilitiert, die sie über Jahre hinweg nur restriktiv als Ausnahme vom arbeitsvertraglichen Regelfall toleriert hat. Jetzt dürfen sich also private Agenturen um die Kostgänger des Sozialstaats kümmern und sie zu allen nur denkbaren Konditionen verleihen, also denkbare Konditionen, was Lohn und Leistung angeht, bis hin zu der schönen Erlaubnis, dass auch die Leiharbeitsfirmen jeden bei ihr Angestellten in dem Moment entlassen dürfen, in dem das Verleihgeschäft stockt mit den entsprechenden Leuten. Die Regierung sieht weiteren Regelungsbedarf auch in dieser Branche natürlich an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel stellt sich die Frage, ob auch diesen Firmen ein Mindestlohn zuzumuten sei. Außerdem ist sie konfrontiert mit gewerkschaftlichen Forderungen, dass in einer Firma, wo Leiharbeiter und Festangestellte die gleiche Arbeit verrichten, auch gleiche Löhne gezahlt werden sollten. Damit kann sich die Regierung einerseits anfreunden, weil, das hieß ja dann wieder, sie würde mehr Sozialbeiträge kassieren. Andererseits soll die gleiche Bezahlung von Leiharbeitern und Stammbelegschaft auf keinen Fall den sogenannten Flexibilitätsgewinn der Leiharbeit schmälern, der ja gerade nicht zuletzt im Unterlaufen des Tariflohns besteht. Ausgetragen, beziehungsweise so ist es jetzt erstmal entschieden, ist dieser Gegensatz durch eine Festlegung von einer Frist, nach deren Ablauf dann die gleichen Löhne zu entrichten sind. Man spricht da von 3 bis 6 Monaten nach Beginn des Arbeitsverhältnisses, also sprich, wenn der größte Teil der Leiharbeitseinsätze schon wieder beendet ist. In diesem Sinne nimmt sich die Regierung aktuell die Reform des Gesetzes zur Arbeitnehmerüberlassung vor. Also einerseits wird Missbrauch bekämpft, dafür steht Schlecker. Andererseits soll die Leiharbeit als eine Beschäftigungsform auf jeden Fall bleiben. Wie auch immer das Ergebnis dieser Reform ausfallen wird, eines steht für die Regierung fest und das macht sie ihren Sozialfällen mit aller Erpressungsmacht auch praktisch klar, dass, Zitat, ein Job besser ist, als zum Nichtstun verdammt zu sein. Sprich, dass die Leute, die dank der gesetzgeberischen Tätigkeit der Regierung die geschaffenen Jobs auch gefälligst anzunehmen haben. Und zwar auch wenn dann Entlohnung und Arbeitsbedingungen in diesen Jobs noch so elend sind. Was der Regierung dazu außer Leiharbeit und Mindestlohn noch einfällt, dazu kommen wir gleich noch im letzten Teil. Ja, wir machen gleich weiter mit unserem letzten Teil der Bürgerarbeit, dem neuesten Vorschlag der Regierung. Mit diesem Vorschlag greift die Berliner Regierung eine Idee auf, die ursprünglich mal idealistische Systemverbesserer des Kapitalismus in Umlauf gebracht haben. Wenn der Arbeitsgesellschaft so die Idee schon vor lauter Produktivität die Arbeit ausgeht, dann sollte sie doch allen Bürgern ein anständiges und bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen und diese so dazu befreien, etwas für sich Sinnvolles und für die Gemeinschaft Nützliches zu tun, ohne immer auf das Geld schielen zu müssen, das diese Tätigkeit abwirft oder eben auch nicht. Also Bürgerarbeit von Bürgern zum Nutzen anderer Bürger geleistet. Soweit die Vorstellung, soweit das Ideal. Jetzt macht sich die Regierung daran, diese schöne Idee in die Tat umzusetzen. Das Ergebnis ist vielleicht nicht ganz so, wie die Erfinder es sich gedacht haben. andererseits von einer Perversion dieser guten Idee kann auch nicht die Rede sein. Eher schon wirft die praxisgerecht karge Realisierung ein Licht auf diese Ausgeburt des zeitgemäßen Humanismus. Also wie schaut die Regel, die beabsichtigte Regel praktisch aus? Ich zitiere mal den Heinrich Alt, der ist zuständig in der Arbeitsagentur dafür. Der sagt, die Grundidee der Bürgerarbeit besteht in der konsequenten Aktivierung des gesamten Arbeitslosenbestandes bei gleichzeitigem Angebot von gemeinnütziger, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für diejenigen Menschen, die trotz guter konjunktureller Lage auch mittelfristig keine Chance am ersten Arbeitsmarkt haben. Also, klargestellt wird da, allen Klienten der Agentur wird die Bürgerarbeit angeboten. Sie zielt aber klar auf den Bodensatz von Langzeitarbeitslosen, also auf die, die trotz guter Lage keine Chance haben. Nach Jahren des Aktivierens, Qualifizierens, Profilierens und Sanktionierens steht die Arbeitsverwaltung jetzt auf dem Standpunkt, weiteres Motivations- und Bewerbungstraining, weitere 100 Bewerbungsschreiben zu fordern, das wäre doch dann nur noch Schikane, ohne dass auch nur noch der Schein einer Chance auf Vermittlung in reguläre Beschäftigung besteht. Die Leute werden nicht gebraucht, weder von der Wirtschaft noch vom Staat. Aber so sieht es der Staat, was sie allemal brauchen, das ist Arbeit. Und weil sich kein Arbeitgeber findet, organisiert ihn die Arbeitsagentur selbst, die vorläufige Endstation ihrer kapitalistischen Karriere. Sie schafft sozialversicherungspflichtige, relativ dauerhafte, nämlich auf 3 Jahre angelegte Arbeitsplätze, indem sie kommunale, kirchliche und gemeinnützige Institutionen, Vereine und soziale Betreuungsstellen ermuntert, zusätzliche Arbeitsstellen einzurichten, die sich irgendwie auf ein öffentliches Interesse beziehen lassen, und dafür werden ihnen dann die entsprechenden Lohn- und anderen Kosten erstattet. Übrigens, das Geld dafür nimmt die Agentur aus bestehenden Töpfen, Hartz IV etc., die sollen ja dann entlastet werden, und außerdem zapft sie den Europäischen Sozialfonds an. Klar ist nämlich, finanziert werden soll diese Sache kostenneutral, sprich eben durch Umschichtung schon bestehender Sozialausgaben.
Gut, die so entstehenden Bürgerarbeitsplätze bieten also alles, was Arbeitsplätze ihren Besitzern so bieten, außer dem einen, Lohn. Jedenfalls Lohn, der spürbar über die gesetzliche Grundsicherung plus Wohngeld hinausgeht, das ist nicht im Angebot. Gezahlt werden 900 Euro, dazu 180 Euro Sozialabgaben. Dafür muss der Bürgerarbeiter dann 30 Stunden antreten. 10 weitere Stunden sind für intensives Coaching reserviert. Also, was hört man schon wieder? Zeit für neues Bewerbungstraining und neue Bewerbungen. Vielleicht, so die Berechnung, eröffnet, wenn sonst schon nichts, wenigstens die Gewohnheit und Praxis regelmäßiger Arbeit und die Bewerbung aus dieser merkwürdigen Sorte ungekündigter Stellung den Betroffenen doch wieder eine kleine Chance auf reguläre kapitalistische Anstellung. So also sieht die realistische Verwirklichung des Ideals von der Bürgerarbeit dann aus. Nämlich, eine staatliche Agentur verschafft Arbeitsplätze, die den Arbeitgeber nichts kosten und dem Arbeitnehmer nichts bringen. Außer Arbeit natürlich. Die besteht in Tätigkeiten, die als so überflüssig eingeschätzt werden, dass keine staatliche und keine private Stelle im Rahmen ihrer Ziele dafür Geld übrig hat. Das ist nun wirklich schön absurd, hat aber Konsequenz. Anders kann, wie es so schön heißt, Arbeit jenseits des Verwertungszwangs, nämlich in einer von der Verwertung diktierten Gesellschaft gar nicht aussehen. In einer Gesellschaft also, in der sich die Nützlichkeit der Arbeit an nichts anderem als an dem Geld und dem Gewinn bemisst, den ein Arbeitgeber damit machen kann. und in der aller ökonomisch beachtenswerte Bedarf von denen okkupiert und benutzt wird, die mit Arbeit Geld machen, also Gewinn machen. Anders ist nützliche Arbeit in unserer Gesellschaft überhaupt nicht existent. Gar nicht absurd finden das die zuständigen Sozialpolitiker. Sie sehen die Versorgung mit Bürgerarbeit als eine wahre Wohltat für die Arbeitslosen. Zitat von Hannelore Kraft, der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen: Die meisten Langzeitarbeitslosen werden sich über eine sinnvolle Beschäftigung freuen, selbst wenn sie dafür nur einen symbolischen Aufschlag auf die Hartz-IV-Sätze bekommen. Wir müssen endlich ehrlich sein, rund ein Viertel unserer Langzeitarbeitslosen wird nie mehr einen regulären Job finden, so die Hannelore Kraft. Okay, also Arbeit als Wohltat für Arbeitslose gedacht. Das ist, und als Bedürfnisbefriedigung für Arbeitslose, das ist dann ganz was anderes als die Hetze vom Koch neulich, der gesagt hat, das müsste doch als Strafe den Leuten verdonnert werden.
Ja, die vielleicht dazu noch die letzte Ergänzung. Die Kraft tut ja so, die sagt ja, die Leute müssten sich über eine sinnvolle Beschäftigung freuen. Also was sie da macht, ist ja nichts anderes als an die Moral der Arbeitslosen zu appellieren. Die sagt, es müsste denen doch ein Bedürfnis sein, auch etwas Nützliches zu tun und einen Beitrag zu leisten, wenn sie schon vom Staat versorgt werden. Leider muss man sagen, vermutlich geht dieser Appell von der Frau noch nicht einmal ins Leere. Die Sittlichkeit der Arbeitslosen ist nämlich hierzulande weithin intakt. Sie nehmen nämlich das Verdikt der Gesellschaft, die ihre Dienste gerade nicht braucht, und sie dafür der gesellschaftlichen Nutzlosigkeit bezichtigt, bitter ernst, wenn sie dagegen ankämpfen und es nicht auf sich sitzen lassen wollen. Diese Arbeitslosen geben den Maßstäben der Konkurrenz, an der sie scheitern, so sehr recht, dass sie sich selbst für Schmarotzer halten, wenn sie essen, ohne, wie es heißt, etwas zu leisten. Und sie verwahrlosen tatsächlich, und zwar nicht nur wegen ihrer Armut, sondern weil ihnen mit dem Zwang zur täglichen Arbeit auch die Selbstachtung und die Disziplin der Lebensführung abhanden kommt. Für diese kapitalistische Sittlichkeit und nur für diese, für die ist die Bürgerarbeit, so wie die Hannelore Kraft das formuliert, wirklich ein Angebot. Auch die ganz Nutzlosen bekommen, was nämlich? Teilhabe am Arbeitsleben und eine Integration in die Gesellschaft spendiert, aus der sie in jeder reellen und materiellen Hinsicht ausgegrenzt sind. Wenn sie also dann für ihre schäbige Stütze auch noch arbeiten, dann, das ist dann ihr Lohn, dürfen sie wieder aufrecht gehen und auf sich stolz sein. Für Arbeit gegen einen symbolischen Lohn, dafür ernten sie Würde, und zwar die Würde des selbstständigen, auf eigenen Füßen stehenden Mitglieds der Erwerbsgesellschaft. Das macht frei, um noch einmal eine andere, etwas unpassende Erinnerung aus vergangenen Zeiten zu bemühen.